Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und Glück auf zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute ist bei mir zu Gast Dr. Charlotte Graf. Sie hat über Fette in Feinbackwaren promoviert und kann uns heute profund Auskunft geben über die Eigenschaften von Fetten in Backwaren und die Eigenarten, die sie haben. Ich bin ganz gespannt, weil das ein Thema ist, was mir wirklich sehr unter den Nägeln brennt und ich mich immer schon gefragt habe, warum verhält sich die Butter so und das Schweineschmalz anders und weshalb muss man die Butter zum Beispiel beim Croissant tourieren so behandeln, wie man sie behandelt. Gibt man die Butter kalt in den Teig oder lieber weich? All das werden wir besprechen mit Charlotte. Viel Spaß dabei. Hallo Charlotte.
Hi Lutz.
Ja, wir beide wollen heute über Fette reden oder ich sag gleich mal Lipide, da müssen wir nämlich gleich drüber reden, ob das beides das gleiche ist oder nicht. Aber zuvor stellst du dich am besten selbst vor, das kannst du am besten besser als ich, vielleicht ein paar Worte zu deinem wissenschaftlichen Werdegang und was du gerade so tust und warum ich dich zum Thema Fette eingeladen habe.
Klar, gerne. Wie du gerade gesagt hast, ich bin Charlotte, mein Nachname ist Graf. Ich habe an Karlsruhe Lebensmittelchemie studiert, also ich bin Lebensmittelchemikerin und habe dort auch promoviert im Arbeitskreis von Katharina Scherf. Der Arbeitskreis beschäftigt sich immer noch sehr viel mit Gluten, mit Weizenprotein. Ich habe dort auch viel gebacken, aber nicht über Proteine geforscht, sondern mich auf Fette spezialisiert, und zwar Backfette im Allgemeinen. Mein Promotionsthema war ein Projekt des Forschungskreises der deutschen Ernährungsindustrie, also des FEI, mit dem Thema Substratspezifität von Lipasen für feine Backwaren. Das klingt sehr sperrig. Es ging darum, wie man die Backeigenschaften von feinen Backwaren, insbesondere von Kuchen, durch den Zusatz von Enzymen optimieren kann, verbessern kann, was dabei überhaupt passiert. Ich habe mich also in der Forschung sehr viel mit Backfetten beschäftigt, habe mich dann auch noch mit Weizenlipiden auseinandergesetzt in der Postdoc-Phase, die ich danach in Karlsruhe absolviert hatte, und habe jetzt Ende letzten Jahres den Sprung in die Industrie gewagt. Seitdem arbeite ich bei Döhler, das ist ein Lebensmittelproduzent in Darmstadt, in der Analytik, aber bin dem Backen privat treu geblieben und finde es auch immer noch ein sehr spannendes Thema, insbesondere Backfette.
Mhm. Hat denn deine Forschungsarbeit irgendeine Auswirkung auf dein privates Backen oder ist das komplett davon abgekoppelt?
Ich habe vorher sehr gerne gebacken, ich backe immer noch sehr gerne. Mittlerweile hinterfrage ich Rezepte mehr. Also ich hinterfrage mehr, ob das Sinn ergibt, was da steht, ob ich mich da jetzt stupide dran halte oder ob ich vielleicht doch nochmal einen anderen Schritt einbaue. Und das hat mir ein ganz anderes Verständnis von dem ermöglicht, was ich tue. Beim Backen ist es ja grundsätzlich so, ich kann nicht wie beim Kochen die Hälfte von der Zutat weglassen und das funktioniert trotzdem noch. Also ob ich jetzt in meine Soße doppelt so viel Paprika reinwerfe oder nicht, ich habe immer noch eine Soße am Schluss. Mhm. Wenn ich beim Backen sage, ich starte mit halb so viel Butter, dann wird da kein guter Kuchen rauskommen. Und dieses Verständnis zu entwickeln, zu sehen, was tut, welche Zutat, was kann ich wie ersetzen, das hat sich auf alle Fälle geändert.
Ja, die Erfahrung werden einige auch schon gemacht haben, die angefangen haben mit Brotbacken oder vielleicht auch schon fortgeschrittener sind. Das kann man auch wirklich eins zu eins auf Brot übertragen oder Brötchen, also nicht in den Feinbackwarenbereich, sondern in die ganz klassischen Brot- und Kleingebäcke. Auch da hat jede Zutat eigentlich einen Sinn, wenn sich der Autor, die Autorin sich da Gedanken drüber gemacht hat, und dann sollte das auch so umgesetzt werden. Aber wenn man den Eindruck hat, das Rezept taugt nichts, dann muss man natürlich selber ein bisschen spielen.
Ja.
Ja, dann klären wir doch gleich mal die erste Frage. Was sind denn Fette oder Lipide? Ist das beides das Gleiche oder gibt es da eine wissenschaftliche Trennung? Ich habe letztens ein Gespräch gehört, da war, glaube ich, die Bezeichnung Lipide die Obergruppe und dann tauchten plötzlich Fette und Öle als separate Dinge auf. Vielleicht kannst du da ein bisschen Klarheit reinbringen.
Ich kann gerne versuchen, da Klarheit reinzubringen. Fette sind insofern ein sehr spannendes Thema, was diese Definition angeht, weil es keine offiziell anerkannte Definition dafür gibt. Es gibt verschiedene Ansätze, wie man Fette oder Lipide klassifizieren kann. So die bekannteste Herangehensweise ist, dass man sagt, Fette sind Dinge, die sich nicht in Wasser lösen, aber in organischen Lösungsmitteln zum Beispiel. Man kann da jetzt erwidern, ein Stein löst sich auch nicht in Wasser. Ist es dann ein Fett? Deswegen finde ich die ein bisschen schwierig. Es gibt andere Möglichkeiten, die dann eher auf dem Bausteinprinzip basieren. Also wenn man jetzt an andere Stoffgruppen denkt, wie Proteine, die sind ganz klar aus Aminosäuren zusammengesetzt. Oder Kohlenhydrate, Polysaccharide sind ganz klar aus Monosacchariden zusammengesetzt. Wenn man von der chemischen Schiene her kommt, kann man sagen, dass Lipide aus Fettsäuren zusammengesetzt sind. Aber nur Fettsäuren sind es nicht, sondern Christie und Hahn haben das ganz gut zusammengefasst. Die sagen, Lipide sind Fettsäuren und ihre Derivate, also chemisch verwandte Stoffe, sowie Substanzen, die entweder biosynthetisch oder funktional mit ihnen verwandt sind. Biosynthetisch bedeutet, dass sie dann ähnlich hergestellt werden oder funktional, dass sie eine ähnliche Funktion letztendlich erfüllen. Damit sind Fette immer noch eine sehr heterogene Gruppe oder Lipide, wie auch immer man es nennen möchte. Und man kann die auch versuchen, in verschiedene Kategorien zu unterteilen, um das besser darstellen zu können, um auch besser definieren zu können, über was man gerade spricht.
Das heißt, Fette sind jetzt nicht per se feste Lipide und Öle sind dann die flüssigen, sondern das ist erstmal der Überbegriff.
Ich glaube, es gibt Menschen, die das so unterteilen. Wie gesagt, offiziell definiert ist es meines Wissens nach nicht. Wir können so an die Sache herangehen, wenn du das für deinen Podcast so machen möchtest.
Na,
Ich
überhaupt
setze
nicht.
Fette und Lipide klar, gleich und Öle sind für mich auch Fette.
Ja, okay, so habe ich das bisher auch immer gehandhabt und dann hatte mich das ein Gespräch, das war glaube ich auch ein Lebensmittelchemiker, etwas irritiert, weil ich bislang auch davon ausgegangen war, dass das quasi die Übergruppe ist und dann teilt man einfach auf in Fette, die flüssig sind bei Raumtemperaturen, andere, die fest sind zum Beispiel. Ja, aber da, wenn du schon sagst, es gibt gar keine offizielle Definition, dann hält das wahrscheinlich jeder ein bisschen, wie er das gern mag.
Ja.
Woraus bestehen denn Fette eigentlich und wie sind sie aufgebaut? Du hast jetzt schon ein paar Schlagworte reingebracht, vielleicht dröseln wir die nochmal auf.
Ja. Eins der Schlagworte, die ich reingebracht habe, war Fettsäure. Fettsäure sind, wie gesagt, das, was ein Fett zum Fett macht. Das sind lange Kohlenstoffketten, die eine Säuregruppe am Schluss haben. Also wir haben eine lange Kette, die sehr unpolar ist und an ihrem Ende befindet sich eine Säuregruppe, über die diese lange Kette reagieren kann und sich an andere Dinge dranbauen kann, über die wir da größere Moleküle draus erstellen können. Wenn wir sagen, wir unterteilen jetzt Lipide, gibt es, wie gesagt, verschiedene Kategorien. Und so die wichtigste, dass aus dem letztendlich Rapsöl, Sonnenblumenöl, auch ein Großteil von Butter besteht, sind Glycerolipide. Glycerolipide heißen so, weil sie Glycerin beinhalten. Glycerin ist ein mehrfacher Alkohol, also ein kleines Molekül mit drei Alkoholgruppen. Und an diesen Alkoholgruppen hängen dann unsere Fettsäuren über ihre Säuregruppe. Die sind da verestert, so nennt man die chemische Bindung, die dabei entsteht. Und wir können an diese drei Alkoholgruppen ein bis drei Fettsäuren dran bauen. Und je nachdem, wie viel Fettsäuren da dran landen, unterteilt man dann in Mono-, Di- und Triglyceride. Was auch an diese Gruppe gehört, was auch funktional sehr wichtig ist, sind die sogenannten Glycerogliykolipide. Glyko bedeutet, da ist noch ein Zucker drin verbaut. Das heißt, dass wir an diesem Alkohol, dem Glycerin, sowohl Fettsäuren hängen haben, als auch einen Zuckerrest. Da entstehen dann chemisch korrekt bezeichnet faszinierende Wörter wie Monogalactosyl-Diacylglycerid, also Diacyl, zwei Fettsäuren, Monogalactosyl, eine Galactose, ein Zucker. Die kürzt man mit MGDG ab und die sind deswegen zum Backen wichtig, weil die ein großer Bestandteil des von Lipiden in Weizen selbst sind. Also Weizenmehl besteht zu ungefähr 2% aus Fett und da sind diese MGDG drin, also die Glycerogliykolipide. Es sind aber auch die normalen Glycerolipide drin, einfach nur Glycerin mit verschiedenen Fettsäuren. Was beim Backen auch wichtig ist, sind die Glycerophospholipide. Theoretisch gehören sie zu den Glycerolipiden. Das ist aber so eine große Gruppe, dass man gesagt hat, okay, wir ziehen die da noch raus. Die sind deswegen von einer sehr großen Bedeutung, weil sie eine Phosphatgruppe beinhalten, über die man andere funktionelle Gruppen dran bauen kann. Zum Beispiel Cholinrest, dass wir Glycerophospholipide haben. Das ist das, was in Eigelb zum Beispiel viel enthalten ist, was dafür sorgt, dass Eigelb sehr gut emulgieren kann. Also das macht das, was an und für sich sehr unpolar ist, ist ein bisschen polarer, diese Phosphatgruppe, und führt zu ganz anderen funktionellen Eigenschaften von diesen Fetten. Die sind zum Beispiel auch wichtig für den Aufbau von Membranen. Und grundsätzlich neben den Glycerolipiden und den Glycerophospholipiden gibt es noch viele weitere, bisschen exotischere Gruppen an Lipiden. Man nennt die dann Sphingolipide, die basieren auf Sphingosin, Sterollipide, die haben Alle ähnliche biologische Funktionen sind aber nicht gleich aufgebaut und so weiter und so fort. Aber am wichtigsten sind Glycerolipide, die mit dem Glycerinrückgrat, und Phospholipide.
Ein kleiner Einschub, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, das ist so ein ganz gängiger Begriff, der steht nämlich ganz oft auf Zutatenlisten.
Ja.
Und dient meines Wissens als Emulgator. Da können wir vielleicht gleich den nächsten Begriff klären. Du hast es gerade schon erwähnt, eine emulgierende Wirkung. Hast du der einen Verbindung zugeschrieben? Was bedeutet denn das in Verbindung mit Fett?
Emulgieren heißt, dass man zwischen verschiedenen Phasen vermittelt. Wir haben vorhin gesagt, es gibt Menschen, die definieren Fett darüber, dass es sich nicht in Wasser löst. Wenn man die beiden Dinge aufeinander gibt, haben wir zwei Phasen. Man braucht einen Emulgator, damit wir, wenn man jetzt zum Beispiel Salatsauce herstellt, damit es am Schluss eine Salatsauce ist und nicht eine Wasserphase und eine Fettphase. Genau das machen wir beim Backen auch. Da haben wir auch verschiedene Phasen, die miteinander kombiniert werden müssen. Auf meinem Kuchenlevel sind das dann auch Fettphase und Wasserphase. Wir müssen aber auch beim Brotbacken zum Beispiel eine andere Phase einbinden, das wäre unsere Luft. Wir wollen, dass Luft in unserem Brot drin bleibt, damit es eine fluffige Konsistenz hat. Und dafür brauchen wir Stoffe, die zwischen verschiedenen Phasen vermitteln können. Chemisch gesehen sind Emulgatoren amphiphile Moleküle. Das heißt, sie haben fett- und wasserlösliche Teile und können genau deswegen zwischen den Phasen vermitteln, weil sie jeweils einen Teil in jede Phase ausrichten und damit eine Verbindung herstellen. Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren sind deswegen amphiphil, weil das Glycerin, dieser Alkoholrest, polar ist und die lange Kohlenstoffkette, die Fettsäure, die da dran gebunden ist, unpolar. Das heißt, per se vermitteln die zwischen einer Wasserphase und einer Fettphase. Während des Backens sind sie einerseits dafür zuständig, dass sie verschiedene Phasen kombinieren, aber besonders Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren haben noch mehr Funktionen, als nur zwischen Phasen zu vermitteln. Man hat ihnen zum Beispiel auch nachgewiesen, dass sie mit der Stärke im Brot während des Backens interagieren, dass sie sich in die Strukturen einlagern können, damit die Retrogradation verhindern und dafür sorgen, dass Brot länger frisch bleibt. Also das sind eine komplexe Abfolge von chemischen Reaktionen, die wir innerhalb von unserer Backware sehen, wenn wir Emulgatoren hinzugeben. Einerseits den wichtigen vermittelten Effekt, andererseits aber auch andere Wechselwirkungen, die wir noch sehen, die letztendlich die Backqualität von unseren Backwaren beeinflussen, wenn die hinzugegeben werden.
Jetzt gibt es ja verschiedene Arten von klassischen Backfetten, also Schweineschmalz, Butter zum Beispiel. Man könnte natürlich auch verschiedene Öle nehmen. Und das, was ich ab und an gehört habe, aber noch nie wirklich wissenschaftlich verifiziert nachlesen konnte, ist, dass diese Fette, also jetzt insbesondere Schweineschmalz und Butter, eigene Emulgatoren mitbringen, natürliche Emulgatoren, die dann entsprechenden Effekt auf das Gebäck haben. Was man in der Praxis schon merkt, ist, dass wenn man Schweineschmalz nimmt, in einem Weizenbrötchen beispielsweise, dass das Brötchen eine etwas andere Lockerung bekommt, eine etwas andere Krumenstruktur, würde ich sagen. Also im Volksmund würde man sagen, ist fluffiger als ein Brötchen, das Butter enthält. Und das Volumen ist auch ein bisschen größer, wenn Schweineschmalz ins Spiel kommt. Gibt es da irgendeine nachvollziehbare Erklärung?
Es gibt nachvollziehbare Erklärungen. Ich würde es allerdings nicht auf die Emulgatoren schieben, die enthalten sind. Es gibt Fette, die per se Emulgatoren mitbringen. Wie ich gesagt habe, aus Eigelb beispielsweise sind ganz viele Glycerophospholipide enthalten, die emulgieren, das sehen wir. Aber weder Butter noch Schweineschmalz enthält jetzt an und für sich emulgierende Fette. Die sind ähnlich zusammengesetzt, was die Fettebene angeht, unterscheiden sich aber in ihren physikalischen Eigenschaften und der chemischen Zusammensetzung trotzdem so sehr, dass sie letztendlich beeinflussen, was mit der Backware passiert. Also wenn man sich Butter anschaut, dann enthält die zum Beispiel nur 80% Fett, aber da sind immer noch 20% Reste aus Milch enthalten, da ist auch noch Wasser dabei. Während Schweineschmalz rein rechnerisch 100% aus Fett besteht. Das bedeutet, wir bringen, wenn wir die 1:1 ersetzen, mit der Butter in das Gebäck noch Wasser mit ein, wir bringen noch Proteine mit ein. Natürlich verhält sich das Gebäck dann anders, wenn wir da plötzlich andere Zutaten nutzen.
Das ist also der eigentliche Grund. Also umgedreht könnte man jetzt sagen, wenn ich Butterreinfett nehme, also Butterschmalz wäre das ganz grob gesagt, in gleicher Menge wie Schweineschmalz, müsste sich das Gebäck gleich verhalten?
Es würde sich ähnlicher verhalten, aber nicht gleich. Wir haben einerseits den Geschmack. Butter, Rennschmalz würde immer noch die typischen Fettsäuren aus Butter enthalten. Mhm. Und Butter ist da speziell. Denn Butter enthält einerseits ein sehr breites Spektrum an Fettsäuren, was dafür sorgt, dass Butter auch so einzigartige Verarbeitungseigenschaften hat. Weil das Spektrum so breit ist, verhalten die sich alle unterschiedlich, schmelzen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Butter ist sehr leicht, sehr streichfähig, sehr plastisch. Und die Fettsäuren, die in Butter sind, sind vor allem gesättigt. Also 60% der Fettsäuren sind normale, geradlinige Fettsäuren. Vielleicht zum Begriff gesättigte Fettsäuren, ungesättigte Fettsäuren noch. Mhm. Die sind auf Etiketten auch angegeben, müssen sie auch sein. Um sich das chemisch vorzustellen, gesättigte Fettsäuren haben einfach lange Kohlenstoffketten, die planar aufeinander liegen können und die sehr gut miteinander wechselwirken. Ungesättigte Fettsäuren haben Doppelbindungen. Diese Doppelbindungen machen die ein bisschen starrer, bauen zwischendurch in die lange Kette einen Knick ein, was dazu führt, dass die einzelnen Bestandteile von unserem Fett sich nicht mehr so einfach aneinander legen können, nicht mehr so gut wechselwirken können, nicht mehr so große Wechselwirkungen aufbauen können, was dazu führt, dass ungesättigte Fettsäuren das Ganze ein bisschen flüssiger machen, weil die Teile an und für sich weniger zusammenhalten. Das sehen wir auch zum Beispiel bei Pflanzenölen, die viel Öle, ja, flüssig, die viel aus ungesättigten Fettsäuren bestehen, die dann auch einfach flüssig sind, während Butter und Schweineschmalz mehr gesättigte Fettsäuren enthalten. Bei Butter haben wir bei diesen Fettsäuren als ganz prominente Fettsäure, auch wenn nicht so hoch enthalten zum Glück, Buttersäure. Es ist eine sehr kurzkettige Fettsäure, die ist flüchtig. Und wir kennen Buttersäure alle, weil Buttersäure in geringen Mengen angenehm butterig riecht. Das ist ein wichtiger Bestandteil des Aromas von Butter, was auch für uns ein wertgebender Inhaltsstoff ist, wenn Butter in Backwaren eingesetzt wird. Schweineschmalz hingegen hat manchmal einen fleischigen Nachgeschmack und einen fleischigen Eigengeschmack. Deswegen wird Schweineschmalz beispielsweise nicht in feinen Backwaren eingesetzt, weil wir nicht möchten, dass unsere Torte einen fleischigen Eigengeschmack aufweist. Die Fettsäuren in Schweineschmalz sind nur ungefähr zur Hälfte gesättigt. Also in Butter haben wir 60% gesättigte Fettsäuren, in Schweineschmalz nur 50%. Das führt dazu, dass wir letztendlich eine unterschiedliche Knetbarkeit haben, weil die Fettpartikel anders ausgerichtet sind. Da geht es Richtung Kristallstruktur von Fetten und so weiter und so fort.
Hm, werden wir noch drüber
reden. Wir können
das
anders kneten, anders einbauen. Wir bekommen andere Teigstrukturen, wenn wir damit arbeiten, weil die sich auf der Fettebene unterscheiden. Das heißt, auch wenn wir jetzt das Butterreinfett nutzen und den Wasserteil ausblenden und den Proteinteil ausblenden, der zu Unterschieden führt, haben wir immer noch andere Fettteile an sich, die zu anderen Verarbeitungseigenschaften führen. Ich habe mich da auch weiter eingelesen, weil ich das Thema sehr spannend fand und habe dann Theorien dazu gefunden, dass bei der Maillard-Reaktion, also bei der Reaktion, die dazu führt, dass unsere Backware bräunt am Schluss, mhm. weil verschiedene Teile miteinander interagieren, auch da die Fettsäuren eine Rolle spielen, weil die Maillard-Reaktion unterschiedlich beeinflussen, was dazu führen kann, dass abhängig davon, welches Fett enthalten ist, die Backware am Schluss unterschiedlich gebräunt wird. Da habe ich keine weitergehenden Forschungsergebnisse zu finden können, aber zumindest ein Ansatz, der da neben den ganzen technologischen, wie gut kann ich es kneten, wie ist mein Volumen, wie ist die Struktur, sogar noch auf die optischen Eigenschaften von meiner Backware eingeht.
Das ist spannend, davon habe ich noch nie was gehört, ist mir auch noch nicht so bewusst aufgefallen, aber es ruft nach einem Experiment.
Ja, das dachte ich mir auch.
Ja, jetzt haben wir schon mehrere Themen angerissen, da werden wir im Laufe der Aufnahme noch detailliert drauf zu sprechen kommen. Du hast jetzt schon die ungesättigten, die gesättigten Fettsäuren angesprochen, was es auch mit der Konsistenz der Fette zu tun hat. Die plastische Verformbarkeit war auch schon ein kleiner Punkt in deiner Erklärung. Butter selbst hat sich ja in der Brotbäckerei und Feinbäckerei so durchgesetzt, nicht nur wegen des Geschmacks, sondern auch, weil sie so gut verarbeitbar ist bei Raumtemperatur, beziehungsweise wenn sie kalt ist, zum Beispiel für Croissants zum Tourieren, also um Fettschichten einzuziehen. Diese Plastizität liegt vermutlich auch an der Kombination der verschiedenen Fettsäuren.
Auch, ja. Also Plastizität, das habe ich nochmal nachgeschaut, um mir sicher zu sein, dass ich jetzt was Vernünftiges erzähle. Bedeutet in dem Zusammenhang, dass sich die Butter verformen lässt, ohne dass sie bricht oder dass sie direkt zerfließt. Was wir da verbrauchen, ist das feste Fett. Was dabei aber auch hilft, sind die winzigen Wassertröpfchen, die in Butter enthalten sind, die dann so eine Fettknete für uns ergeben. Also die Fette bilden an und für sich ein weiches Netzwerk aus Fettkristallen, das sich biegen kann und das auch Druck aufnimmt. Und wie ich schon gesagt habe, sind die Fettspezies in Butter sehr heterogen. Wir haben zwar hauptsächlich Triglyceride vorliegen, die haben aber unterschiedlich lange Fettsäuren. Je nachdem, wie lang die Fettsäure ist, verhält es sich das Triglycerid anders, wie schnell es flüssig wird. Und weil die so heterogen sind, also so unterschiedlich sind, werden die alle zu einer anderen Temperatur flüssig. Das bedeutet, bei Raumtemperatur ist immer ein Teil von unseren Spezies flüssig und ein Teil fest. Und das trägt dazu bei, dass man Butter sehr gut kneten kann und sehr gut in Teige einarbeiten kann.
Jetzt hat jeder, der schon mal Croissants nur mit Butter Schichten hergestellt hat, gemerkt, wenn die Butter kalt aus dem Kühlschrank kommt, sagen wir mal 5 Grad, und man die dann ein bisschen mechanisch bearbeitet, dass sie dann plastisch wird. Vorher ist sie knochenhart und bricht auch schnell, und dann geht man da mit dem Rollholz drüber und ohne, dass sie bedeutend wärmer geworden wäre, wird sie dann plastisch. Ist es dann quasi eine Art von Neuorientierung oder wie kann man sich das vorstellen? Was passiert da? Es muss ja irgendwas Mechanisches sein.
Es ist was Mechanisches. Es geht in was Rheologisches sogar rein. Wir haben in unseren Fetten Fettkristallnetzwerke. Das heißt, unsere Fettmoleküle sind nicht einzeln, die sind immer in größeren Verbänden organisiert. Man unterscheidet da zwischen 3 verschiedenen Kristallformen. Die nennt man Alpha, Beta Strich und Beta. Das ist jetzt nicht sonderlich anschaulich, deswegen versuche ich das anschaulicher zu erklären. Wenn wir uns die Fette vorstellen als großen Teppich, auf dem Legosteine verteilt sind, dann sind sie so geschmolzen. Die Aufgabe ist dann, diese Legosteine oder diese Klemmbausteine aufzuräumen. Das Einfachste wäre, um die in eine Kiste zu bekommen, einfach alle zu nehmen und in die Kiste zu werfen. Das passiert, wenn man Fett erhitzt und es abkühlen lässt. Die sind völlig ungeordnet, instabil, aber irgendwie mal weggeräumt. Das ist die Alpha-Struktur. Die hat niedrigste Stabilität. Es ist sehr viel Platz zwischen den einzelnen Molekülen. Das entsteht, wenn man einfach nur eine schnelle Lösung möchte. Also die sind schnell abgekühlt. Wir haben sehr kleine Kristalle. Das ist dann weich. Wir haben einen niedrigen Schmelzpunkt. Und die Alpha-Struktur ist nichts, was wir während des Backens tatsächlich erreichen möchten. Wenn wir jetzt nochmal von dem Teppich mit den Klemmbausteinen ausgehen, ist die Beta-Strich-Struktur ein Schritt mehr. Ich möchte diese Klemmbausteine aufräumen und ich nehme mir ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, ich sortiere sie vielleicht in meine Kiste ein. Ich gucke, welche wohin passen, wie ich die da reinpacken kann, sodass sie ein bisschen geordneter aussehen. Aber investiere da jetzt auch keine 3 Stunden, sondern will nur ein vernünftiges System, dass ich sie da wieder rausbekomme, um was damit bauen zu können. Dann kommen wir zur Beta-Strich-Struktur. Die ist schon deutlich feiner geordnet als die Alpha-Struktur. Meine Moleküle sind dichter gepackt, die sind stabiler und elastischer. Es ist so eine nadelige Kristallstruktur, die für Plastizität sorgt. Das ist genau die Struktur, die wir bei Butter bekommen, wenn wir sie aus dem Kühlschrank geholt haben und dann mechanisch bearbeiten. Es ist genau das, was wir uns für Margarine zum Beispiel wünschen. Bei Margarine wird bei der Herstellung explizit darauf geachtet, dass eine Beta-Strich-Struktur entsteht. Es ist eine feine Dispersion, es ist glatt und cremig, sie hat exzellente Emulsionseigenschaften und ist wichtig für diese Laminierteige wie genau für Croissants oder Blätterteig. Es gibt aber noch eine Stufe drüber, wenn wir wieder zu unseren Klemmbausteinen zurückkommen. Wenn ich jetzt sehr viel Zeit habe und sehr wenig Platz in meiner Kiste verbrauchen möchte, kann ich anfangen, die zusammenzustecken. Danach habe ich sehr viel Platz gespart. Ich habe eine sehr stabile Form, in der meine Klemmbausteine drinstecken. Ich habe auch sehr viel Zeit gebraucht, aber dafür halten sie so auch ewig. Ich kann sie sehr gut transportieren. Das heißt, wenn Fette sehr viel Zeit haben, um abzukühlen aus einer geschmolzenen Struktur, entsteht eine Beta-Struktur. Das ist das, was mit Butter auch im Kühlschrank passiert. Und das, was das am Schluss so brüchig macht, wie auch Schweineschmalz per se schon vorliegt. Diese Beta-Struktur ist per se unerwünscht, außer interessanterweise in Schokolade, weil sie in Schokolade dafür sorgt, dass Schokolade glänzt und knackt, wenn man reinmeißt oder sie durchbricht. Das sind feste Beta-Fettkristalle, die das verursachen. Die Beta-Struktur hat einen höheren Schmelzpunkt, also sie hält besser zusammen. Ist hart und sandig, aber dafür zum Beispiel auch wirklich nicht streichbar.
Nun gibt es verschiedene Buttersorten im Angebot. Ich meine es gar nicht geschmacklich oder mit Salz, ohne Salz, sondern man findet, ich kenne das aus Österreich, Sommerbutter, man findet Winterbutter, man findet Süßrahmbutter oder Sauerrahmbutter. Es gibt dann auch im Bäckereibereich wiederum gibt es konkrete Turierbutter, die also auch immer noch normale Butter ist in der Zusammensetzung, aber irgendwas ist mit ihr passiert, dass sie sich besser in den Teig einarbeiten lässt. Und das vermute ich jetzt einfach mal, hängt auch mit diesen Fettkristallen zusammen oder gibt es da andere Erklärungsmuster? Also ich erkläre noch ganz kurz für die Hobbybäcker unter uns, die Sommerbutter und auch die Süßrahmbutter lässt sich in Croissant-Teigen deutlich besser einturieren, also ist geschmeidiger, plastischer als die Winterbutter und die Sauerrahmbutter, so ist meine Erfahrung. Die professionellen Turierbutterplatten im Bäckerbereich lassen sich natürlich auch hervorragend turieren, besser als die normale Butter. Die haben meistens noch einen höheren Fettanteil, das kann man schon dazu sagen. Aber basiert das letzten Endes, diese unterschiedlichen Verhaltensweisen beim Einturieren zum Beispiel, immer auf diesen Fettkristallen oder ist das im Einzelfall unterschiedlich?
Es liegt auf alle Fälle auch an den Fettkristallen, aber die Fettkristalle entstehen ja nicht, weil da jetzt Sommerbutter oder Winterbutter draufsteht. Das kommt daher, dass die Sahne, aus der diese Milch hergestellt wird, zu unterschiedlichen Jahreszeiten von Kühen produziert wird. Also Sommerbutter kommt von Kühen, die mit frischem Gras gefüttert wurden, während Winterbutter von Kühen kommt, die mit Silage oder Trockengras gefüttert wurden. Weil Sommerbutter aus diesem frischen Gras letztendlich kommt und die Kühe jetzt die Fettsäuren, die sie aufnehmen, auch in die Milch weitergeben, enthält sie mehr ungesättigte Fettsäuren. Dadurch wird sie weicher und flexibler, aber auch plastischer als Winterbutter. Weil Winterbutter mehr gesättigte Fettsäuren enthält und demnach weniger plastisch ist, weniger weich und weniger flexibel. Auf dem Süßrahm- und Sauerrahm-Butter-Level kommt es darauf an, ob die Sahne gesäuert ist oder nicht. Also ob Milchsäurebakterien zugesetzt wurden oder ob keine Milchsäurebakterien zugesetzt wurden. Wie denn die Konsistenz unserer Fettkristalle sich abhängig vom pH-Wert, also wie sauer das Produkt ist, letztendlich verändern kann.
Also hat der pH-Wert tatsächlich auch einen Einfluss auf die Konsistenz der Butter?
Ja.
Interessant. Und bei der Spezialbutter, die es jetzt für die Bäckereien hauptsächlich gibt, die hat ja einen höheren Fettgehalt, das heißt anteilig weniger Wasser wahrscheinlich und weniger Proteine, wie wir das vorhin schon kurz erklärt hatten. Ist mit der dann sonst noch was passiert? Kannst du dazu was sagen?
Ich gehe davon aus, dass du über rekombinierte Butter sprichst. Ich bin leider nicht im Bäckereilevel so tief drin, dass ich wüsste, welche Art von Spezialbuttern es gibt, aber rekombinierte Butter kenne ich. Rekombinierte Butter kann man sich vorstellen wie ein Margarineprodukt auf Butterbasis. Das ist so ein bisschen, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Also ich nehme alle Teile einer Butter und baue sie mir in den Maßen zusammen, wie ich sie für meine Anwendung brauche. Bei natürlicher Butter, also es ist alles natürliche Butter, aber bei der Butter, die man normalerweise im Supermarkt bekommt, bekommen wir einfach das, was gerade in dieser Milch drin war. Da schaut niemand drauf, wie da jetzt genau die Fettsäureverteilung ist, wie da jetzt genau der Anteil an verschiedenen Stoffen ist. Das wird schon nochmal analysiert, bevor das auf den Markt kommt, natürlich. Aber das ist ein Produkt, das sehr variabel ist und auf das ich mich in der Industrie nicht verlassen kann, dass es sich immer gleich verhält, eben weil da so viele andere Faktoren mit reinzählen. Bei rekombinierter Butter haben wir aber die einzelnen Butterbestandteile, also Milchfett, Wasser, Milchbestandteile und manchmal auch Emulgatoren, die genau nach Bedarf immer gleich reproduzierbar zusammengestellt werden. Das bedeutet, das ist ein Produkt, das immer vordefinierte Eigenschaften hat, das sich immer gleich verhalten wird in den Prozessen und bei dem ich vorhersagen kann, wie lange ich es beispielsweise, damit es eine bestimmte Textur erreicht.
Ja, dann erklärt sich so einiges. Kommen wir nochmal zurück zu den Fettkristallen. Du hast ja diese drei Stufen beschrieben, die Ordnungsstufen sozusagen der Fettkristalle. Und die Frage stellt sich jetzt natürlich nach dieser theoretischen Betrachtung, wie macht man das dann ganz praktisch in der Fabrik, wenn man diese Strukturen herstellen möchte?
Es gibt da verschiedene Beeinflussungsfaktoren, nach denen die Fettkristalle entscheiden, wie sie sich ausrichten. Was ich schon gesagt habe, ist ja die Kühlgeschwindigkeit, also wie viel Zeit haben diese Kristalle, sich zu überlegen, wie sie sich gerne anordnen möchten. Also wenn das sehr schnell geht, dann haben wir eine Alpha-Struktur. Wenn sie moderat abgekühlt werden, kommen wir zu Beta-Strich. Und wenn das sehr langsam geht, haben wir eine Beta-Struktur. Was das auch beeinflusst, ist die Fettzusammensetzung, also welche Fettsäuren sind da drin. Auch das hat den Einfluss darauf, welche Fettkristalle sich bilden können, welche Kristallform vorliegt. Das ist genau der Fall für die verschiedenen Arten von Butter beispielsweise, wie die sich verarbeiten lassen. Es gibt dann auch das Vorgehen der Interesterifizierung. Schwieriges Wort. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht, bis ich es gut aussprechen konnte. Das beschreibt, wo die Fettsäuren in unseren Fettmolekülen verbaut sind. Also wir haben ja das Glycerin mit den drei Fettsäuren dran. Und je nachdem, an welcher Position, ob das jetzt zum Beispiel außen oder in der Mitte ist, die Fettsäure angebaut wird, kann die sich auch, also kann das Molekül sich nachher anders anordnen, anders interagieren, andere Eigenschaften erzielen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man da Kristallkeime hat. Wenn da schon ein Beta-Strich vorhanden ist, dann sehen das andere Fettmoleküle und möchten sich dem gerne angleichen. Ich rede von meinen Fettmolekülen, als hätten sie Gefühle und könnten sie Entscheidungen treffen, weil ich es dann einfacher finde, Dinge zu erklären. Natürlich sehen sie nichts und treffen keine Entscheidungen, aber wenn man schon einen Kristallkeim hat, dann wird er dazu führen, dass mehr Kristallkeime entstehen und dass diese Kristalle wachsen. Und was auch getan wird, ist, dass während der Kristallisation abgeschabt wird. Also bei der Herstellung von Margarine oder bei rekombinanter Butter zum Beispiel ist es so, dass man das Produkt erhitzt, dass man es abkühlen lässt und während des Abkühlvorgangs immer wieder rührt und das von Abschab zerkleinert, also mechanisch zerkleinert, damit sich Beta-Strichkristalle formen können.
Und das wäre dann auch eine Lösung, wenn man das zu Hause probieren wollte, wenn man jetzt ein Stück Butter schmilzt und dann ganz langsam runterkühlt und immer wieder dabei durcharbeitet?
Ich glaube, dass es mit Schmelzen, Abkühlen und Durcharbeiten funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, ob es den Schmelzvorgang wirklich braucht oder ob ich die Butter aus dem Kühlschrank nehmen kann. Dann hat sie eine Beta-Struktur und dann kann ich sie einfach nur so mechanisch bearbeiten, bis ich mechanisch meine Beta-Strichstruktur erzeugt habe. Auch da kommen wir wieder zu meinem Lieblingsthema Kuchenbacken. Da machen wir genau das, indem zu Beginn von einem Rührkuchen Butter mit Zucker aufgeschlagen wird. Die Zuckerkristalle sind dazu da, dass sie die Fettkristalle klein bekommen. Deswegen ist der Schritt auch so wichtig und deswegen kann der auch nicht übersprungen oder abgekürzt werden. Dann machen wir genau das. Wir verarbeiten das Fett in eine Form, mit der wir nachher gut backen können. Beim Brotbacken ist normalerweise weniger Zucker enthalten. Da kann man einfach die Butter, so wie sie ist, kneten. Ich würde sie nicht so sehr aufschlagen, dann hat sie zu viel Luft drin. Das ist nicht das, was wir wollen, aber durchkneten oder schaben sollte auch helfen.
Jetzt stelle ich eine Frage, über die haben wir im Vorgespräch nicht gesprochen. Mal sehen, ob du eine Antwort hast. Beim Brotbacken selbst kommt ja sowieso sehr, sehr selten Fett ins Spiel. Eher im Brötchenbereich, ne, da kommen mal irgendwie 1-2% Fett aufs Mehl. Das fällt aber eigentlich in Summe gar nicht so richtig auf, hat aber trotzdem einen Volumeneffekt. Das nur am Rande. Jetzt denke ich dann aber eher so an Brioche und an Panettone und so Geschichten, wo relativ viel Fett drin ist. Also Brioche kann ja durchaus um die 50% Fett enthalten aufs Mehl gerechnet. Und da streiten sich die Bäckergeister immer, ob man, das gilt übrigens auch für einen Hefekuchenteig oder sowas, ob man die Butter schmelzen sollte und dann geschmolzen in den Teig gibt oder ob man sie kalt verarbeiten sollte. Ich hänge eher der letzten Variante an, also dass die Butter nach dem Auskneten, also wenn das Klebergerüst entwickelt ist, erst in den Teig kommt und zwar kalt. Das hat nicht nur was mit der Teigtemperatur zu tun, sondern hat auch, wie ich finde, einen Volumeneffekt und gibt einen stabileren Teig. Gibt es da Erkenntnisse zu, was der Königsweg ist?
Ich bin mir nicht sicher, ob es den Königsweg gibt. Fettkristalle sind auf alle Fälle kleiner, wenn wir die Butter schmelzen. Um zu den Kristallen zurückzukommen, haben wir dann eine Alpha-Struktur. Wenn sie ganz schnell wieder abkühlen, weil ich die erhitzte Butter in meinen kalten Teig werfe, dann haben wir ganz kleine Moleküle, die ungeordnet sind. Ich persönlich gebe die auch kalt zu, wenn ich Brioche backe und knete die dann ein, damit sie mehr Zeit hat, eine Beta-Strichstruktur zu bekommen. Also damit sie mehr Zeit hat, sich gezielt auszurichten und ich nicht die Abkürzung nehme mit, ich schmelze es einmal ein, gebe das rein und dann ist es schon homogen im Teig. Ja, ich muss länger kneten, aber das Kneten lohnt sich.
Sehr schön. Haben wir das auch geklärt. Ich würde nochmal vielleicht auf deine Promotionsarbeit zurückkommen, in der du dich ja, hast du am Anfang erzählt, mit Lipasen beschäftigt hast. Lipasen sind ja Enzyme. Und die Frage ist, was tun diese Enzyme? Gibt es die auch so im Teig? Also wenn ich jetzt keine externen, also keine exogenen Enzyme zugebe, sondern einfach mein Mehl und meine Butter vielleicht und andere klassische Zutaten, sind dann auch Lipasen im Spiel? Und was machen sie?
Lipasen sind natürlich vorkommende Enzyme. Die sind auch in sehr geringen Mengen in beispielsweise Mehl enthalten. Was wir gemacht haben, ist Lipasen extra zusetzen, weil Lipasen, bei Enzymen funktioniert es immer so, dass das Wort Ase am Schluss ist und der Wortbestandteil davor sagt, was genau das Enzym interagiert. Und Lipase gehört zu Lipid, es spaltet Lipide. Was Lipasen machen, ist, dass sie Fettsäuren von anderen Bestandteilen abtrennen und dadurch beispielsweise in meinem Teig selbst aus Triglyceriden Mono- und Diglyceride entstehen lassen. Ich habe also die Fettphase, die ich in meiner Backware hatte, modifiziert, indem ich ein Enzym dazugegeben habe und habe aus den Fetten, die sowieso schon drin waren, Fette mit emulgierenden Eigenschaften gebaut. Und diese emulgierenden Eigenschaften haben dann auf ganz verschiedenen Ebenen positive Effekte auf meine Backqualität. Lipasen werden bei Brot schon seit Jahrzehnten eingesetzt. Man hat da den großen Vorteil, dass man Lipasen nach aktueller Rechtsprechung nicht auf dem Etikett angeben muss, insofern sie im Endprodukt keine technologische Wirkung mehr haben. Das haben sie nicht. Die sind dann nämlich nicht mehr aktiv. Die werden durch den Backvorgang zerstört, weil es Proteine sind. Es ist nur ein bisschen extra Protein, was für uns übrig bleibt. Und deswegen sind sie sehr beliebt im Zusatz. Und in meiner Doktorarbeit habe ich mich dann damit beschäftigt, was passiert, wenn wir Lipasen nicht in Brot zusetzen, sondern in feinen Backwaren. Da ist nämlich die große Herausforderung, dass wir nicht mehr nur Weizenlipide haben, sondern mit Butter arbeiten. Und Butter enthält, wie ich vorhin erwähnt habe, Buttersäure. In geringen Mengen riecht die angenehm butterig. Wenn ich jetzt aber so eine Lipase auf Butter gebe, schlägt das sehr schnell um in einen Geruch, der nicht mehr angenehm butterig ist, sondern im besten Fall käsig und im schlimmsten Fall nach Erbrochenem. Und unsere Idee war dann, dass wir Lipasen identifizieren, die selektiv keine Buttersäure freisetzen, sondern die einfach nur das machen, was wir aus dem Brot schon kennen und nicht dazu führen, dass unsere feinen Backwaren danach wirklich sehr schlimm riechen. Und wir hatten auch Erfolge. Wir konnten da Mechanismen bauen und Lipasen identifizieren, mit denen wir genau das geschafft haben. Und nachdem wir die Fette, die in unseren Rezepturen dann schon enthalten waren, mit den Lipasen modifiziert haben und wir also besser funktionales Fett hatten, konnten wir zum Beispiel bei einer Rührkuchenrezeptur die Hälfte vom Fett auch ersetzen, beziehungsweise einfach weglassen, dafür, dass wir eine Lipase dazugegeben haben. Wir hatten also ein Produkt, das deutlich weniger Fett enthält, aber die gleichen Backeigenschaften hatte und auch sehr ähnlich geschmeckt hat. Und da sehe ich eine große Chance für diese Produkte, weil wir mit Lipasen Emulgatoren erzeugen können. Emulgatoren ist das, was in Backwaren normalerweise aus Eiern kommt, aus den Phospholipiden. Wenn wir jetzt aber Richtung aktuelle Trends gehen, Richtung vegane Backwaren, müssen wir diese Eier irgendwie ersetzen. Und durch Lipasen haben wir die Chance, nicht nur das Ei zu ersetzen, weil wir die emulgierenden Eigenschaften aus der Fettphase ziehen können, sondern gleichzeitig auch noch die Fettphase zu reduzieren. Und das ist eine Wirkung, die mir von keinem anderen Stoff bekannt ist, mit dem wir beides schaffen können und dazu Backwaren erreichen können, die sowohl exzellente Backeigenschaften haben, falls genau das ist, was wir kennen, als auch weder Eier enthalten noch super viel Fett enthalten.
Mhm. Wo kommen denn die Lipasen her? Wie werden die hergestellt?
Lipasen werden aus Mikroorganismen hergestellt. Die werden gezüchtet und dann extrahiert. Aus welchen genau und wie das passiert, ist geistiges Eigentum der Firmen, die sich jeweils darum kümmern. Also es gibt Backenzymhersteller, die sich darauf spezialisiert haben. Da habe ich auch mit verschiedenen im Rahmen von meinem Promotionsprojekt kooperiert, die uns dann ihre Produkte zur Verfügung gestellt haben, um das zu testen, damit wir Lipasen hatten, die auch in Bäckereien eingesetzt werden und uns die anschauen konnten.
Mhm. Jetzt hast du noch ein Stichwort oder mehrfach eigentlich das Stichwort Ei gegeben. Da war mir bislang bekannt, dass der Emulgator an sich im Eigelb Lecithin ist. Gibt es da eine Verbindung? Ist das einfach ein anderes Wort für das, was du bisher als Emulgator genannt hast im Eigelb? Oder bin ich da über Jahre auf einer falschen Fährte gewesen?
Das ist tatsächlich einfach ein anderes Wort dafür. Also Lecithin beschreibt genau das, die Glycerophospholipide aus Eigelb.
Dann bin ich ja zufrieden.
Das freut mich.
Ja, Charlotte, wir haben, glaube ich, einmal so den Rundumschlag gemacht, was die Backfette angeht und die Effekte, die da jeder schon mal beobachtet hat, irgendwie auch mal wissenschaftlich gefasst. Hab vielen Dank, Charlotte, für deine Zeit und für deine Offenheit, was das Thema angeht und auch für dein Engagement für diese Folge und alles Gute.
Auch dir vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat mich gefreut, über das Thema sprechen zu können.
Dankeschön. Bis bald.
Ciao.
Tschüss. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.